Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 78. Und wie immer dabei ist der Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ist ein seltsamer Tag, aber mir geht's gut.
Ja, das freut mich auch. Mir geht's auch gut und wir haben heute tatsächlich sehr einseitige Themen, wo wir beim letzten Mal ein bisschen hier und da was hatten, haben wir heute quasi zwei kurze Themen und dann den Rest des Podcasts reden wir natürlich über das große Thema, was alle interessiert. Zuerst haben wir eine Kleinigkeit zu der Ankündigung der Early Access Phase von Magic Arena Mobile, aufregend, aufregend. Dann gehen wir kurz darauf ein, dass wir leider ein bisschen falsch lagen mit ein paar unseren Bekanntgaben und das wollen wir natürlich richtig stellen. Und zu guter Letzt gehen wir natürlich alles von Kaltheim ein auf die verschiedenen Mechaniken bis halt hin zu ein paar Preview-Karten, die wir da hatten. Und zu guter Letzt haben wir auch noch eine kleine Frage aus dem Ask Us Anything von Discord und dementsprechend ein kleiner Disclaimer vorneweg. Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, beziehungsweise wenn ihr YouTube-Account besitzt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr GameRe abonnieren würdet, um auch keine weiteren Folge Radio Ravnica zu verpassen. Dasselbe gilt natürlich auch für Spotify oder wenn ihr bei Apple Podcasts oder bei jedem Podcatcher, wo ihr Radio Ravnica hört, wenn ihr uns da folgen würdet, positives Review geben würdet, beziehungsweise ein Like. Das hilft uns bei der Auffindbarkeit des Podcasts und hilft uns zu wachsen und dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Außerdem haben wir noch einen Discord-Kanal, der ist auch unten verlinkt. Der ist für sowohl GameRe als auch Radio Ravnica und da gibt's eben das Ask Us Anything, beziehungsweise Ask Me Anything Forum, beziehungsweise der Kanal halt, wo ihr uns sämtliche Fragen zu uns, zu mir, zu Marc, zum Magic, zu privaten Sachen stellen könnt und ein paar Fragen davon, hoppala, gehen wir dann im Podcast drauf ein und beantworten sie dann. Aber ich würde sagen, mit dem Vorgeplänkel aus dem Weg fangen wir mal an mit einer doch kleinen News, aber dann doch irgendwie sehr wichtigen News und zwar Magic Arena Mobile Early Access beginnt am 28. Januar auf Android. Ihr könnt euch momentan dafür anmelden. Dazu findet ihr quasi den Link in der Beschreibung. Da einfach mal quasi nachlesen, wie ihr da dran teilnimmt. Da sind auch die Handymodelle aufgeführt, die dafür möglich sind. Dadurch, dass halt Android-Handys eben ein anderes Spec haben wie die iOS-Handys, kann man da halt nicht sagen, okay, alles ab Generation X, sondern da sind die halt einzeln aufgeführt. Und dann könnt ihr raussuchen, ob euer Handy dafür geeignet ist, daran mitzumachen. iOS, wo wir gerade schon sind, also iPhone, alle Apple-Produkte dazu, gab es jetzt noch keinen konkreten Termin, wann das kommen sollte, nur die Ankündigung, dass es später wird. Also alle iPhone-Besitzer müsst ihr euch da noch ein bisschen, zurückhalten und alle anderen können dann schon mal ein bisschen gucken, wie es ist, unterwegs Magic zu zocken. Marc, wie findest du das denn? Ist es, hast du dich für angemeldet? Bist du dabei oder?
Also tatsächlich habe ich mich für angemeldet, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es effektiv viel spielen werde. Ich will es testen tatsächlich, weil ich habe ja auch Hearthstone auf dem Handy gespielt und sehr viel auf dem Handy gespielt, hauptsächlich auf dem Handy gespielt. Mhm. Lass das nicht meinen Chef hören. aber da muss ich halt sagen, da haben sie es sehr gut umgesetzt. Und ich will einfach sehen, wie sie es umgesetzt haben. Ich will sehen, ob man bestimmte Sachen halt ebenfalls gut hinkriegt. Weil ich habe das Gefühl, mit einem gefühlt infiniten Board kann man doch sehr, sehr klein werden irgendwie. Ja. Ich bin halt echt mal gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob mein Handy das schafft. Ich habe ein relativ altes Handy. Aber ich gebe mir Mühe, das auch zu testen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es noch nicht, aber ich werde mich bald anmelden auf jeden Fall dafür, weil ich bin auch mega gespannt, wie sie das umgeändert haben, wie flüssig das laufen wird, wie die Effekte sind. Das kann ja schon mal ein ganz schönes Feuerwerk werden, wenn man Arena zockt und mit vielen Mythics zum Beispiel auch spielt. Und wir sehen auch ein paar, auf der Seite gibt es ein paar Mockups, also so ein paar Screenshots, wie es dann später aussehen wird. Und das sieht jetzt so am Desktop natürlich, wenn man sich die Bilder anguckt, sieht es schon irgendwo übersichtlich aus und man kann sich es auch irgendwie gut vorstellen. Aber ein Teil von mir ist immer noch kritisch, was das Ganze angeht und vor allen Dingen, wo die Designphilosophie dann irgendwann hingeht. Denn es gibt ja immer wieder so Zugeständnisse im Card-Design. Zum Beispiel Ajani's Pridemaid ist so ein Fall. Das wurde quasi erratet zu You may put a 1-1 counter when you gain life, zu put a 1-1 counter when you gain life, damit das Gameplay halt bei Arena flotter wird. Das war so die offizielle Begründung. Finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt, aber ich habe halt so ein bisschen Sorge, wie weit sie da gehen. Ob dann irgendwann bei Token Producern steht, okay, when you create your 20th Token, sacrifice it oder irgendwie sowas. Das wäre halt echt schade, aber ich muss sagen, es ist der nächste logische Schritt für Magic Arena, oder? Also es ist schon so.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt wichtig, dass sie diesen Markt aufmachen.
Ja.
Dafür wurde Arena designed, um diesen Markt zu brechen, meiner Meinung nach. Und ich denke tatsächlich, dass es wichtig ist, dass sie das machen. Was du gerade eben sagtest mit dem Zugeständnissen, das finde ich halt ganz schwierig. Klar, müssen die gemacht werden irgendwo. Aber das würde auch dazu führen, dass auch die Game-Philosophie sich in Paper ändern könnte. Dass man dann sagen könnte, okay, wir lassen einfach die May-Effekte vornherein sein. Und das sehe ich als sehr schwierig an. Aber ob sie es machen, wissen wir ja nicht.
Ja, das stimmt. Also es ist alles auch nur Mutmaßungen. Es gab jetzt keine Ankündigung oder so davon, dass man in die Richtung gehen möchte. Es ist halt wirklich, man muss einfach schauen, wie es halt funktioniert. Also ich bin minimum neugierig. Ich denke immer noch mit frohem Mute, sag ich jetzt mal, an die Zeit zurück, wo auch Magic Arena noch in der Beta war, wo Ixalan noch ganz frisch war und wo die ganzen Sachen noch ganz grob aussahen und so weiter. Das ist halt immer eine spannende Phase, wenn sich so ein Spiel entwickelt. Und ich bin gespannt, ob es funktionieren wird und vor allen Dingen, also sie müssen es ja auch schon so umsetzen, dass alle Modi dann auch drin sind, oder? Also ich glaube, alles andere wäre auch ein bisschen komisch, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel nur Best of One spielen könnte oder sowas, das wäre, keine Ahnung. Also so ein bisschen fühlt es sich
ja immer so an. Naja, man meldet sich ja für eine Beta an. Ich glaube, du kannst nichts Besseres in der Beta machen, als nur Best of One Standard durchzuführen. Ja. Weil du kein Sideboard hast, weil du keine Dauer-Connection haben musst, weil du nicht die Connection im Sideboarding halten musst, weil du keine riesige Kartenbasis von Historic einbauen musst oder zusätzliche Game-Mechanics wie ein Commander im Brawl oder so. Also ich glaube tatsächlich, dass es wirklich so sein wird, dass die ersten paar Tage, Wochen, Monate wirklich einen Best-of-One-Standard auf diesem Teil laufen wird, ganz einfach.
Ja, ich bin da auch, also es war ja auch so ein Ding in der Beta halt, wo man dann nur begrenzt Modi spielen konnte. Aber ich finde, irgendwo muss der Weg dann auch hingehen, dass man dann das volle Magic Arena Erfahrung dann auch auf dem Tablet dann mitmachen kann. Und ich bin gespannt, was wir davon hören können. Vielleicht am 28. Januar geht's ja los. Vielleicht hat's ja einer von beiden oder wir beide auch geschafft, reinzukommen. Und dann können wir ja schon mal ein bisschen unseren ersten Eindruck dafür künden. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, da mitzumachen, dann schaut in die Links in der Beschreibung. Da steht dann quasi alles, wo und wie ihr euch dann anmelden könnt und was die Voraussetzungen sind dafür. Es gibt nicht so viel. Also es ist eine freie Early-Access-Phase, wo jeder dran teilnehmen kann, beziehungsweise sich anmelden kann für. Natürlich wird nicht jeder genommen, aber mit ein bisschen Glück klappt's ja vielleicht. Und dementsprechend würde ich mal sagen, gehen wir zu dem nächsten Thema über. Ein Thema von, wie soll ich sagen, ein Thema vom Versagen im weiteren Sinne, wenn man es grob aussprechen will, und zwar Punkte, wo wir falsch lagen. Wir versuchen natürlich immer quasi alles mit Quellen zu belegen, beziehungsweise zu sagen, okay, die und die Sachen haben wir da und daher, wir wollen keinen Quatsch erzählen. Doch jetzt gerade in den letzten Wochen sind uns zwei Sachen passiert. Zum einen haben wir fälschlicherweise, ich glaube in der letzten Folge war es, sehr laut verkündet, dass Time Spiral Remastered auch für Arena erscheint. Und nachdem jemand im Discord mich darauf aufmerksam gemacht hat, woher wir denn unsere Infos hätten, habe ich das nochmal recherchiert und ich habe tatsächlich in zahllosen Artikeln nicht die Informationen gefunden, dass es auf Arena kommt, sondern dass es eben nicht auf Arena kommt. Und meine Verwirrung kam daher, dass ich das gelesen habe in einem State of the Game, habe ich zum ersten Mal von Time Spiral Remastered so richtig gelesen. Und in dem Sinne hat mein Gehirn irgendwie verknüpft, okay, Arena und Time Spiral Remastered. Und irgendwo habe ich dann die Verbindung gemacht, die im Endeffekt nicht wahr ist. Dementsprechend Time Spiral Remastered ein reines Paper-Produkt, was aber auch heißt, dass es das erste Remastered-Paper-Produkt sein wird. Ändert das irgendwie was in deiner Wahrnehmung oder in deiner Vorfreude für Time Spiral Remastered?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sie es genauso machen, wie sie es auf Magic Arena und ja auch eigentlich schon auf Magic Online gemacht haben. Es gab ja auch auf Magic Online sowas wie Vintage Remastered, Vintage Master und so ein Quatsch. Und ich hoffe einfach, dass sie das genauso durchziehen und dass das großartig wird in Paper, weil wir haben immer danach gebrüllt, diese Remastered-Sets auch mal in Paper zu bekommen. Mhm. Diese Reprint-Sets, könnte man so sagen.
Ja.
Ich hoffe halt, dass sie es nicht daneben setzen, wie sie vieles daneben setzen.
Ja, das ist halt wirklich der große Punkt. Ein kleiner Teil von mir war so, als ich das dann recherchiert habe und herausgefunden habe, dass es nicht auf Arena kommt, war so sofort, warum nicht, Leute? Also klar, was auf Arena umzusetzen, so bedarf viel Planung und viel Vorauszeit und man muss gucken, ob es in die Meta von Historic passt und so weiter. Aber gerade zur aktuellen Zeit mit dem Coronavirus und mal noch dem Lockdown, wo es auch keine Lockerungen in Sicht gibt aktuell, wäre es halt so schön, Time Spiral, was ja auch schon bald irgendwie kommt, ich meine Februar, ne?
Ich meine auch, ja, relativ früh.
Auf jeden Fall früh im Jahr dann erscheint, dass man es dann zumindest online irgendwie spielen kann. Denn es ist ein bisschen schade, dass das Maximale, was viele von uns halt von Time Spiral Remastered haben werden können, ist, sich eine Boosterbox oder Booster zu bestellen oder ein Pre-Release-Event quasi daran teilzunehmen, es zu rippen, zu gucken, ob man das hat gezogen, was man ziehen wollte und dann quasi Sachen verstauen kann, weil
ja, wobei anders sahen Pre-Release-Events von den Mastered-Sets ja auch nie aus. Man konnte dann draften, okay.
Genau, man konnte noch spielen, das war halt der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Das fällt halt hier leider komplett weg. Wo ich immerhin gedacht hätte, wenn es halt auf Arena wäre, das wäre voll cool, weil dann könnte man ein Pre-Release-Event im Shop machen, die Leute holen sich die Produkte ab, kommen Code dazu, wo sie vielleicht vergünstigten Draft bekommen oder so. Das hätte man besser einfädeln können, ist so jetzt, nachdem ich eine falsche Information verkündet habe, meine Kritik auch noch, warum es dann falsche Information ist.
Ja, vor allem, weil es Howard auch für Historic bedeutet, dass es nicht annähernd so cool wird, wie wir gehofft haben.
Ja.
Weil das ist meine große Hoffnung an Magic Arena, Historic. Wenn Historic cool ist, kann es sogar sein, dass ich irgendwann wieder anfange, mehr Arena zu spielen und wieder Spaß an Arena habe.
Ja.
Aber dafür muss Historic cool sein. Und das ist es aktuell noch nicht, meiner Meinung nach.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen, ich habe mal wieder Magic Arena mal ein bisschen angeschmissen, auch gerade, damit ich auch ein bisschen was hier zu mitreden habe und auch weiß, was aktuell so gespielt wird in den verschiedenen Formaten, hauptsächlich Standard und Historic. Und ich muss sagen, Historic macht mir von beiden Formaten immer noch am meisten Spaß. Aber ich spiele halt auch absoluten Jank, würde man, glaube ich, sagen. Ich habe ein Mono-Black-Discard-Deck, was ich halt versucht mit Waste Knot und Davriel Shadow oder Rogue Shadow Mage quasi Value zu generieren, indem man den Gegner discarden lässt und dann immer wieder, oh, Karten ziehen, oh, Mana generieren, oh, ich krieg einen Zombie, ich kann dich damit hauen und wenn du weniger als eine Karte auf der Hand hast oder weniger als zwei Karten auf der Hand hast, bekommst du jede Runde 2-3 Schaden. Und so versuche ich halt zu gewinnen. Nicht, dass es kompetitiv wäre, nicht, dass es sich lohnen würde, dafür Wildcards auszugeben.
Ich glaube, das ist bei Historic auch nicht relevant, ob es kompetitiv ist oder nicht. Ja. Also, was ich bisher bei Historic gesehen habe, ist bei einem Kollegen von mir, der spielt einen Pact Deck. Der hat diesen komischen Pact aus irgendein Origins, glaube ich.
Pact of Negation oder was?
Nach 4 Runden verlierst du das Spiel oder so. Und davor hat er irgendwelche mittelmäßigen Effekte und dann spielt er halt sowas wie Flicker Wisp und flickert den und versucht halt damit Value zu generieren. Und der hält halt trotzdem mit diesen ganzen Competitive Tier 1, Tier 2 Decks mit. Ich glaube, das ist so die Spielweise, in die du in Historic halt noch haben kannst, ist bau deinen Jank. Bau das, was dir Spaß macht und spiel damit, weil du wirst trotzdem irgendwo mithalten können, denke ich.
Ja, und sonst Sultai Midrange. Wenn ihr eine Empfehlung von uns haben wollt, was ihr spielen sollt, Sultai Midrange. Also jedes Midrange-Deck mit Uro ist spielbar in dem Format, wo Uro legal ist. von daher die einfache Antwort da. Aber zum zweiten Thema, wo wir falsch lagen, und zwar haben wir fälschlicherweise behauptet, und das ist jetzt auch jedem klar, der die Spoiler-Season verfolgt hat, Snow ist in Kaltheim. Was ja so ein Hin und Her war, wir haben am Anfang noch ein bisschen gemutmaßt, boah, es wäre irgendwie Quatsch, wenn in Kaltheim kein Snow war. Dann gab es diesen Early Leak über die Foretold Commander Decks, die ja auch mit Kaltheim wieder rauskommen, die 20-Euro-Decks oder 20 bis 25-Euro-Decks. Und da gab es halt ein Mana-Symbol, wo dann relativ früh von Wizards of the Coast gesagt wurde: Okay, wir zeigen euch die Karte und ihr seht, dass es ein Null ist und kein Snow-Symbol. Was viele Leute, und da sind wir tatsächlich nicht die Einzigen, dann interpretiert haben als eine Information, so es wird kein Schnee in dem Set geben, aber was sie meinten, es wird kein Schnee in den Commander-Decks geben. Was eine relevante natürliche Unterscheidung ist, wenn wir jetzt hier über Kaldheim-Previews reden. Dementsprechend natürlich, Schnee ist in Kaldheim und ich würde sagen, das bringt uns dann auch direkt in die Kaldheim-Mechaniken. Ja, Schnee ist wieder da. Was sagst du dazu?
Ich liebe Schnee. Ich wünschte, wir hätten dieses Jahr welchen gehabt. Aber ich finde die Snow-Mechanics sehr cool. Ich weiß, dass viele Leute gerade die Snow-Mechanic aus Modern Horizon als zu stark ansehen, größtenteils.
Ich glaube, Astrolabe ist ja die,
ja, die Astrolabe, Karte, die man alle auch sagen. Die Kotl, die einfach Baleful Strix mit Flash ist. Oder eben Dead of Winter, was einfach ein Board Clear ist, nur dass deine Snow-Creatures das überleben. Und das hat zu ganz vielen Problemen geführt, wenn so ein Astrolabe, was ein Elch geworden ist, trotzdem noch ein Snow-Kreatur ist, weil sie halt vorher ein Snow-Artefakt war und dann Dead of Winter überlebt. Das hat im Modern Probleme gegeben, das gibt im Legacy immer noch Probleme. Im Commander glaube ich es nicht, aber die ganz alten Sachen haben halt ganz wenig mit Snow gearbeitet. Ähnlich wie jetzt auch meiner Meinung nach in Kaldheim. Sie haben in Kaldheim einen sehr schönen Weg gefunden, Snow zu benutzen. Weil sie haben zwar diese Snow-Symbolik drin, also bezahle hier Snowmana für, was sie auch schon in, wo war das erste Mal, wo sie es richtig in dem
Cold Snap?
Vergessenen Set, ich vergesse es schon wieder.
Also meinst du, dass das quasi das Cold dritte Eisblock-Set,
das meine ich, das vergessene Set, genau. Ja. Da waren ja auch schon Snowmana-Symbole drin.
Ja.
Also das erste Mal, soweit ich weiß. Und da war es dann halt so, dass sie hier diese wieder drin haben. Ich mag diese Snow-Symbole, weil sie eben ein bisschen von dem Color Pie loslösen, weil du halt irrelevant Mana benutzen kannst, aber es muss Snow sein, was halt ganz schön ist. Aber sie haben halt nicht das, was sie vorher hatten mit, wir zählen pur Snows auf dem Board und dann passiert was. Nein, also doch, zum Teil haben sie es auch, aber nicht ganz so krass wie beim letzten Mal.
Ja, was sagst du zu den Snow-Covered Basic Lands? Vom Stil her sind die natürlich jetzt nicht Full Art wie die aus Modern Horizons und auch nicht, ich glaube, im alten Border waren die ursprünglichen Snow-Covered Basics. Jetzt haben wir so
Es gibt welche in New Bordered, es gibt welche in Old Bordered, es gibt welche in Full Bordered, also Full Bordered, also Full Art.
Full Art, ja.
Und ich habe richtig Bock auf hier die Snow-Covered.
Die sehen einfach schon nice aus.
Ich bin ja eigentlich nicht so der Vollfan, aber ich habe die Hoffnung, ich habe die minimale Hoffnung, dass sie nur das Äußere, diesen Frost-Effekt außen gefoilt haben und innen das Mana-Symbol nicht.
Das wäre nice.
Ich habe die minimale Hoffnung, dass das richtig geil aussieht. Ich weiß es halt nicht.
Ja.
Ansonsten würde ich auf jeden Fall immer wieder zurück zu den Full Arts gehen, auch weil ich die besser, ich mag einfach Full Art Lands.
Ja,
oder muss ich leider zu meiner Schande zugeben, ich finde auch die Secret Layer Snow Covers echt hübsch, aber die kann man nicht mehr bezahlen.
Ja, die Winter Wonderland, die waren ja im ersten Ding mit drin. Und ich finde es auch interessant, gerade für Standard und für Formate, die bisher nicht Snow Mana hatten. Denn gibt es jetzt eigentlich noch einen Grund, quasi keine Snow Covered Basics zu spielen? Das hat ja keinen Nachteil im eigentlichen Sinne, oder?
Das, also es gibt natürlich Kreaturen, gerade auch, die sind sogar modern legal, die Snow-Covered Landwalk haben. Die spielt nur niemand.
Okay, krass.
Auf der anderen Seite bist du dann natürlich, sobald du Snowland spielst, auf diese kleinen Länder dann gesetzt. Also du musst diese Basic-Land spielen, die dann jeder spielt. Es gibt in Legacy tatsächlich einen Grund, Snow-Covered und Nicht-Snow-Covered zu splitten. Aber und auch im Commander gibt es tatsächlich mit der, wie heißt denn diese Linse? Planetar-Lens, Overplanetar-Lens oder sowas?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Wo du halt für 3 Mana das Ding spielst, danach ein Land exilst und alle auf dem Feld machen auch so viel Mana, doppeltes Mana von diesem Land mit dem Namen. Und da waren die Leute früher ganz, ganz pfiffig und haben selber nur Snowlands gespielt, weil es hat ja niemand Snowlands gespielt und dann haben nur die eigenen Länder doppeltes Mana gemacht, weil da steht ja Snow-Covered Swamp und nicht Swamp.
Ja, klar, das sind so kleine Regelumgebung quasi.
Ne? Ja, genau. Und da weiß ich jetzt nicht, ob es da noch andere Sachen gibt, die da auch noch Bedingungen drauf haben. Ich glaube, es macht nicht viel Unterschied. Und ich hoffe einfach, dass es mehr Leute gibt, die mehr Snowmana spielen, weil ich mag Schnee.
Ja, ich muss sagen, von meiner Warte aus, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen problematisch in gewisser Weise, quasi Strictly Better Basic Lands zu releasen, gerade in Standard. Weil wir haben so eine schöne Varianz an verschiedenen Basic Lands. Wir haben verschiedene Full Art Lands allein im Standard jetzt. Wir haben die Theros Full Arts, wir haben die Zendika Rising Full Arts. Full Arts vielleicht von vorigen Sets, die Leute gerne noch spielen. Und quasi jetzt reduziert zu werden, im schlimmsten Fall auf die neuen Basic Snowcover Lands von jetzt dem Set, einfach nur, weil es quasi aus einer Spike-Perspektive oder aus einer, wenn man gewinnen will, Strategie quasi einfach kein, also es macht keinen Unterschied und im besten Fall hat es halt eine Upside in gewisser Weise. Weil der Gegner könnte damit rechnen, wenn man zum Beispiel Mono Red spielt und man spielt Snow Covered Mountains, dass man dann vielleicht sowas wie Frostbite spielt, die quasi mit, wenn man es mit Frostmana bezahlt, mehr Schaden macht im Endeffekt.
Oder das war ja drei, eine ganz beliebte Strategie. Selbst wenn man keine Astrolabs gespielt hat, Snow Basics zu spielen, damit der Gegner denkt, man spielt Astrolabs und damit automatisch um mehr Karten herumspielt aus verschiedenen Farben, die man gar nicht spielt.
Ja. Ja, eben, das ist halt genau der Punkt. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich denke, ich weiß nicht, ob das so cool ist eigentlich. Aber gerade Frostbite, wo wir gerade schon dabei sind, ein Beispiel, was auch in dem Artikel zu den Mechaniken genannt wird, ist ein, wie ich schon meinte, eine Ein-Mana Snow Instant. Das ist übrigens auch was Neues, dass es jetzt Snow Instants und Snow Sorceries gibt. Und Frostbite sagt, Frostbite deals 2 damage to target creature or planeswalker. If you control 3 or more snow permanents, it deals 3 damage instead. Also quasi ab Turn 3, wenn man nur Snow Basics spielt, könnte das eigentlich schon dann ein Lightning Bolt sein, in gewisser Weise in Standard, oder?
Ja, er geht ja nicht ins Gesicht.
Stimmt, ja, ja, okay.
Das ist ein großer Unterschied, ob ein roter Zauber ins Gesicht geht oder nicht.
Ja.
Aber diese Bedingung mit den 3 Snowlands, ich glaube, es gibt auch gar nicht, wie gesagt, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, nicht so viele Karten, die haben. Mhm. Aber die ist sehr leicht erfüllt tatsächlich.
Ja, allein halt durch die Mana-Base eigentlich, ne? Wie findest du es, dass es jetzt Snow Sorceries und Snow Instants gibt? Also die Kosten in den Mana-Kosten jetzt nicht explizit Snow, aber sie zählen halt als Snow-Karten, was ich halt nicht weiß, ob das relevant ist.
Und das ist halt etwas, was ich sehr strange finde. Ich finde es super strange, dass sie einen Supertyp praktisch an Instant Sorceries weitergegeben haben, ohne dass die Kreatur, ohne dass der Zauber irgendwas davon hat. Weil theoretisch hat dieser Spell nichts davon, dass er eben Snow-covered ist.
Ja.
Er hat keine anderen Mana-Kosten, er hat keine anderen Ziele. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie noch Kreaturen spoilern, die Schutz vor Snow haben. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich keinen Vorteil drin. Der einzige Nachteil, den ich daran sehe, ist, dass ich jetzt andauernd gefragt werde, ob der Tamogolf noch mal +1/+1 kriegt. Spoiler, nein.
Weil es als Instant zählt, ne? Und halt nicht.
Ja, weil es ein Supertyp Instant ist. Der kriegt ja auch nicht für legendären Bonuspunkt.
Ja, das wäre auch ein bisschen krass, wenn man jetzt einfach so quasi noch eine neue Type quasi mit hinzufügt.
Das war ja damals so mit Tribal tatsächlich. Ja. Also Tribal Instant und Tribal Sorcery gibt ja was. Und das ist genau das Problem.
Ja. Okay,
das. Aber da ist es ja Instant Tribal. Da ist es ja andersrum.
Ja. Ja, das stimmt. Aber wir können auch direkt mal weitergehen. Und zwar, worüber ich tatsächlich als nächstes mit dir sprechen wollen würde, wäre Fortell. Fortell, da haben wir als Beispiel Behold the Multiverse, eine 4-Mana-Instant mit dem Text Scry 2, then draw 2 cards und mit der Fähigkeit Fortell für ein generisches und ein blaues. Und wenn man Fortellt, zahlt man quasi 2 generische Mana in seinem Zug und kann die Karte dann face down ins Exil schicken. Dann kann man sie jederzeit dann, wenn man die Karte spielen kann, also Behold the Multiverse, kann man als Instant jederzeit spielen, wenn man Priorität hat. Wenn es natürlich eine Kreatur ist oder eine Sorcery oder was auch immer anderes, dann gilt es natürlich die Timing Restriction, die halt die Karte von sich aus hat. Und dann kann man sie halt quasi für diese Fortell-Kosten von halt eben einem generischen und einem blauen dann spielen aus dieser verdeckten Exile-Zone. Und in diesem Fall, und ich glaube, es ist auch in den allermeisten Fällen, ist es so, dass man jetzt kein wirkliches Mana spart, aber halt sich das Mana aufteilt. Also, dass man quasi der Spell kostet 4 Mana, also 3 generische, ein blaues, und man verteilt für 2 generische und dann für ein generisches und ein blaues kann man es dann halt casten. Meine erste Intention ist jetzt, und gerade wenn man mit Instants spielt, ist es quasi wie Yu-Gi-Oh! Trap Cards, oder?
Ich habe es mit Hearthstone Trap Cards verglichen, aber ja, ähnlich. Vor allem, weil sie einfach face down sind. Das Face Down Exile war über Jahre hinweg so eine ganz komische Sache, die nur ganz wenige Karten gemacht haben. Mhm. Und jetzt hast du eine ganze Mechanik, die darum ist. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt überlegt, was der blau-weiße Commander macht, ist das echt eine coole Fähigkeit.
Ja, das stimmt, ja.
Weil das für null spart halt einfach immer Mana und praktisch, ja, sagt er, weil du kannst es ja auch praktisch, nee, du musst es in einem späteren Turn casten, du darfst es nicht in demselben Zug casten.
Genau, du darfst es nicht in demselben Zug casten, sondern es muss in einem späteren Zug sein. Aber es kann auch schon der gegnerische nächste Zug sein.
Ja, yeah, genau. Beispiel. Aber das ist halt super interessant, weil er halt auch da immer Mana spart und du halt schneller Sachen rausbekommst. Ich glaube, es gibt sogar Zauber, ich meine der, aber da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, weil ich habe ihn hoffentlich auf die Liste geschrieben. Es gibt einen Zauber, der extra Turns gibt. Und ja, der ist, glaube ich, im Fortell sogar ein Mana teurer.
Ja, genau. Das ist, darauf können wir doch direkt drauf eingehen von mir aus. Das, ja, ist Alrond's Epiphany, eine, ja, 5 generische, 2 blaue, also 7 Mana insgesamt, Sorcery mit dem Text: Create 2/1/1 Bird Creature Tokens with Flying. Take an extra turn after this one. Exile Alrond's Epiphany. Und die Fortellkosten sind 4 generische und 2 blaue, also sind 6 Mana zum Fortellen, 2 zum quasi, nee, andersrum, nee, 2 zum verdeckt hinlegen und dann 6 zum Fortellen. Also insgesamt ein generisches Mana drüber quasi. Ja,
genau. Ja. Aber ansonsten wäre der auch zu stark. Für 5 wäre der zu stark. Ja. Ich weiß immer noch nicht, es ist wahrscheinlich Lore-Geschichte, weil es zu dem Gott gehört, diese 2 Raben, diese 2 Birds, die du da kreierst. Ich weiß nicht, wie sinnvoll die wirklich sind. Ich weiß nicht, wie wichtig die auf diesen Zauber sind.
Es ist, aber halt, sie sind ein Control-Finisher irgendwo, ne? Also
ja, aber mit, ich mache einen Control-Finisher und pick dich für 2, ich habe gewonnen. Das funktioniert selten.
Nee, wenn du das Board dann weiterhin kontrollieren kannst und jede Runde dann 2 Schaden. Ich weiß, es ist iffy auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch kein.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr strange. Auf der anderen Seite, das ist ein sehr cooler Turngeber tatsächlich.
Ja.
Und aber auch hier, wie gesagt, Vorteilkosten, sie machen es nicht immer um 2 günstiger, aber es ist, glaube ich, die absolute Regel. Also nicht, es gibt Ausnahmen, aber die meiste Zeit werden die Karten einfach nur um 2 Mana günstiger.
Mhm.
Und das ist das, was ich aufzeigen wollte mit dem Zauber eigentlich nur.
Ja, aber wie findest du das denn von der spielerischen Seite? Also für mich persönlich fühlt sich das halt so an, als ob ich dann zukünftig gegen Blue-White Control halt noch um Fallenkarten drumherum spielen muss, was ich halt als extrem nervig empfinde. Also, weil, ne, in dem Moment, wo sie es halt niederlegen, das macht natürlich dann Sinn, zum Beispiel bei diesem Extra-Turn-Spell, dann zu sagen, man hat mit in Runde 2 nichts Besseres zu tun, man legt es halt für 2 Mana quasi verdeckt hin und kann es dann halt ziehen, wenn man dann irgendwann dabei ist, weil man kann ja auch nicht wirklich interagieren mit diesen ins Exile geschickten Karten. Und,
genau, das ist hauptsächlich mein Problem. Mit den Face-Down-Exile-Karten kann man praktisch nicht interagieren. Es gibt, ja, Karten wie Pull from Eternity, wo du Karten aus dem Exile in den Friedhof legen kannst.
Mhm.
Was einfach super eine coole Interaktion ist. Es gibt andere Zauber, die man kommen sieht, wie zum Beispiel, wenn du was suspendest.
Mhm.
Es gibt nichts Großartigeres, als einen suspendeten Rift Bolt, der reinkommen soll, einfach zu blocken, indem man einfach einen Teferi spielt und man sagt, du darfst nur noch in der Main Phase spielen. Jetzt triggert dein Zauber, aber der kann nicht gespielt werden. Oh mein Gott, deine Karte bleibt für immer im Exile.
Hm.
Aber das hier, die Karten zählen ja noch nicht mal zum Handkartenlimit.
Ja.
Ich möchte nicht gegen einen blau-weiß Kontrollspieler spielen, der 7 Karten auf der Hand hat und 8 versetzte Fallenkarten.
Ja.
Und der hat 15 Karten zur Auswahl, wenn man es jetzt wirklich übertreibt. Aber das kann passieren.
Eben, und da gibt es halt auch so ganz generische Sachen, die jetzt auch nicht. Also, es gibt deutlich bessere Karten natürlich. Zum Beispiel für 3 Mana Sword Coming ist halt ein generisches 2 blaue Instant mit Counter-Target-Spell, also ein typisches Cancel. Aber eben halt mit Foretold drauf, wo halt natürlich der Spell dann im Großen und Ganzen teurer wird. Aber sagen wir mal, du hast eine Mischung aus Mana Leak, also zwei Mana Counter Spells auf der Hand. Und dann eben diese Karte, die du einfach dann, wenn du das Mana übrig hast und du weißt, du hast noch genug Mana offen, um trotzdem einen Spell zu countern als Control-Spieler, legst du die halt einfach verdeckt hin, um sie dann später für zwei Mana zu verwenden. Und ich glaube, das kann eine richtig, nicht unbedingt broken Mechanik sein, aber es macht mich auf jeden Fall, also macht mir auf jeden Fall
eine sehr nervige, sehr einschränkende Fähigkeit, ja.
Eben. Und auch dieser Vergleich halt mit Yu-Gi-Oh! Ist natürlich so ein bisschen, schon so ein bisschen haha so gemeint, aber es ist halt wirklich so, dass du dann irgendwann im schlimmsten Fall gegen Control-Deck spielst, was halt Finisher, Antworten, alles quasi vor sich liegen hat, alle Mana ungetappt hat, acht Länder ungetappt und dann trotzdem noch die Handkarten hat. Und im schlimmsten Fall, was heißt im schlimmsten Fall, für ihn dann oder für sie dann im besten Fall Cosmo Charger auf dem Feld hat. Cosmo Charger ist eine 4 Mana, 3 generische, ein blaues 3-3 Creature Horse Spirit mit Flash, mit Flying und dem Text Foretelling cards from your hand cost 1 mana less and can be done at any player's turn. Da kommt man dann auch um die Restriktion drumherum, dass wenn man dass man sich Mana offen lassen möchte, wo man dann damit man jetzt nicht alles für Foretell quasi ausgibt, sondern eben dann sagen kann, okay, ich lass mir mal offen für ein Removal-Spell. Aha, es kommt nichts. Okay, dann kann ich eine Karte foretellen und in meinem Zug spielen.
Ja, genau. Es gibt halt auch irgendwo ein Tempo. Und Das letzte Mal, dass wir sowas hatten, war Mono-Blue-Tempo-Flying-Gedöns, beziehungsweise Blue-Green-Flash. Mhm. Und wir wissen alle, wie toll dieses Deck im Standard war.
Ja, alle Leute waren davon genervt. Wobei ich Mono-Blue-Tempo habe ich
super begeistert waren alle, begeistert.
Ja.
Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich finde die Fähigkeit auch sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass die Karten selber stark genug sind, um alte Formate irgendwie kaputt zu machen.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass die in Blau-Weiß stark genug sein kann, dass wenn 2-3 Karten davon gut genug sind, mitspielen kann, die Fähigkeit. Ja. Und das ist schon beängstigend, meiner Meinung nach.
Ja, total. Vor allen Dingen, also, ne, es kommt halt alles darauf hinaus, ne, wie das natürlich dann auch umgesetzt wird und wie die Decks das halt aufnehmen können. Und kann jedes Control-Deck sich erlauben, ein paar Counterspells mit Foretell-Counterspells auszutauschen? Ist halt alles eine Frage, gerade für ältere Formate. Wird es auf jeden Fall spannend sein, das zu beobachten. Aber ich merke so ein bisschen, ich weiß nicht so ganz, ob mir diese Art des Spielens einfach gefällt. Aber eben natürlich.
Aber es bringt mich mehr dazu, dass ich den blau-weißen Commander spielen möchte. Ich möchte meinen Commander rufen und sagen, Set 5, go.
Ja, das stimmt. Also der Foretell-Commander, der macht sich da natürlich sehr gut damit. Wobei bei Commander ja schon wieder die Restriktion drin ist, dass du dann nur Karten aus diesem Set verwenden kannst, wenn du Foretellen willst. Oder wenn du das halt nutzen willst. Weil es gibt ja dann nur die aus dem Commander-Deck und dann eben die aus dem Set.
Klar, deswegen. Klar, es sind weniger auf jeden Fall. Aber ich hab so Bock da drauf, das einfach so zu machen.
Das glaube ich.
Plus er gibt ja auch noch weitere Value.
Ja, das stimmt. Es gibt auch noch vor allen Dingen weitere Effekte. Oder Mechaniken, die zurückgekehrt sind. Zum einen Boast, eine Fähigkeit, die auf Kreaturen liegt, glaube ich, meistens hauptsächlich. Und,
ist aber nicht zurückgekehrt. Boast ist neu.
Boast ist neu?
Ich dachte, soweit ich weiß, ist Boast neu.
Okay. Ja, dann,
Boast ist auf Kreaturen drauf. Boast sagt halt, wenn die Kreatur angreift, dann aktiviert sich, wenn diese Kreatur in diesem Zug angegriffen hat, aktiviert sich, kannst du diesen Effekt aktivieren. Was ich daran so stark finde, ist, es steht auf den meisten Boast-Kreaturen nicht drauf, dass das wie eine Sorcery ist. Das bedeutet, man kann angreifen und im Blocker Declare oder noch im Angreifer Declare den Effekt aktivieren.
Ja, das ist auf jeden Fall, gut, dass man gut macht. Das haben die auch extra in diesem Erklärvideo quasi drin gehabt, dass man halt wirklich sagen kann, okay, sobald der Angreifer deklariert das, kann man diese Boast-Ability nutzen.
Das macht Boast sehr, sehr stark. Es sind dann zwar Effekte, die, wenn diese Kreatur angreift, mache XY.
Ja.
Wir können hier mal als Beispiel die Valkyrie nehmen.
Moment, jetzt muss ich gerade noch suchen.
Das ist auf jeden Fall eine 4-Mana, also sie heißt Eradavictor Valkyrie. bitte schlagt mich nicht für meine englische Aussprache. wenn ich solche Begriffe vorlesen muss, das können die Engländer noch nicht mal.
Naja.
Das ist eine 4x4-3 fliegende Kreatur mit Lifelink. Und 4x4-3 fliegend Lifelink ist schon ganz gut. Und sie hat Hexproof vor Planeswalkern. Was auch sehr interessant ist, dass sie Hexproof vor Planeswalkern hat.
Naja.
Weil, Oko ist kein Ding mehr im Standard, habe ich gehört.
Auch Planeswalker sind kein Ding mehr.
Ja. Und sie hat eben Boast. Das bedeutet, wenn sie wenn diesen Zug angegriffen hat, kann man diese Fähigkeit aktivieren. Und zwar nur einmal.
Ja.
Für 2 Mana opfert man eine Kreatur.
Ja.
Und jeder Gegner muss eine Kreatur oder einen Planeswalker opfern.
Das ist schon krass. Also
das ist eine ziemlich gute Karte, gerade weil sie eben mit Fliegend Lifelink 4x4-3 in Schwarz sehr gute Stats gerade für eine schwarze Karte hat.
Ja.
Und mit diesem Opfereffekt eben auch noch mal was aus dem Weg räumen kann. Man muss natürlich selber eine Kreatur opfern, da muss man natürlich ein bisschen drauf Acht geben. Aber das kann sie im Endeffekt ja auch jede Runde machen. Und wenn man ein paar Kreaturen to spare hat oder so ein Token-Generator, dann kann das mal ganz schnell sein, dass ihm dann einem das egal ist. Und dann hat man jede Runde den zweiten Effekt von Liliana of the Veil. Das ist schon ziemlich mächtig, denke ich.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, da kannst du ja von dem Sacrificen selbst auch noch mal was rausziehen, wenn du dann eben
Astrokarten deckst. Oh ja, stimmt. Es gibt ja noch dieses Rakdos Sacrifice.
Eben. Und das ist halt dann das Gute dann dabei. Gerade auch Schwarz ist ja sowohl Rakdos Sacrifice als Orzhov Sacrifice als auch Mardu Sacrifice.
Ja, stimmt. Ja,
also,
genau.
Da hast du allerlei Möglichkeiten, vielleicht gerade nicht in Standard, aber halt in Historic, in Commander vor allen Dingen, glaube ich, auch ist sie sehr stark. Kann man da, glaube ich, schon einiges auch was mitmachen. Ganz kurz meine Verwirrtheit mit der Mechanik, und ich dachte, dass sie schon drin wäre, ist, weil sie sehr ähnlich ist zu Raid, was nämlich auch quasi eine Fähigkeit ist, die besagt, wenn eine Kreatur angegriffen hat, und dann muss es halt nicht die spezielle Kreatur sein, kann man die Fähigkeiten aktivieren, die dann auf der Karte draufsteht. Und da war ich halt kurz verwirrt, weil sie sehr ähnlich ist wie die Raid-Mechanik.
Ja, aber Raid ist, glaube ich, auf mehr auf Instants drauf, also mehr auch aufs Zaubern drauf. Und Boast ist, soweit ich bisher gesehen habe, nur auf Kreaturen drauf.
Ja, es ist ja, glaube ich, im Englischen oder zu Deutsch heißt es halt quasi prahlen. Und dementsprechend ist quasi die Idee, du greifst an und tauntest so ein bisschen herum, also so verspottest den Gegner und dadurch hast du halt diesen Effekt.
Kriegst man 5-5 Drachen als Spott. Kann man mal machen.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das ist halt eine neue Mechanik. Ich finde es gut, weil sie animiert zum Angreifen. Und ich finde, in letzter Zeit sind die Decks so ein bisschen im Standard und im Historic, wie ich sie beobachte, dann doch eher konservativer gebaut, dass man halt nicht so aggressiv gehen kann. Oder man geht halt all in.
Wenn ich 15 Millionen Scudswarms baue, ist das auch aggressiv. Mein Gegner gibt immer auf, bevor ich die Anzahl habe, mit der ich töten kann. Oh mein Gott.
Ja, man muss ja erstmal dazu kommen, quasi.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, aber Boast auf jeden Fall eine Ability, wo ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, wie sie dann spielen wird. Und halt auch schön zu sehen, dass sie dann einfach zu triggern ist. Also die Kreatur, wenn man unbedingt den Effekt haben will, wie jetzt bei dem Eradicator Valkyrie, wenn man quasi einfach nur einen Planeswalker loswerden will, und kann man sogar einen tödlichen Block quasi rein angreifen, nur halt diesen Effekt zu triggern quasi.
Ja, man könnte auch sie selber opfern.
Zum Beispiel, ja, stimmt, das geht auch. Ja.
Das geht halt auch. Und deswegen, das macht die Karten halt echt cool.
Ja. Jetzt aber eine Fähigkeit oder eine Mechanik, die zurückkehrt, sind Modal Double-Faced Cards. Diesmal, also wir haben ja schon einmal, was wir wissen, die Pathway-Cycle wird completed. Das haben wir auch schon, glaube ich, direkt am Anfang erwähnt. Wir haben auch schon über einer der frühesten Modal Double-Faced Card oder MDFCs gesprochen, und zwar Halvar, God of Battle, der auf der anderen Seite eine Legendary Artifact Equipment ist. Und da haben wir jetzt auch noch ein paar mehr dazu bekommen. Was nehmen wir denn mal? Ich glaube, jeder Gott hat quasi 2 Seiten.
Jeder hat Gott eine Seite. Sollen wir den interessantesten nehmen, gerade für die Commander-Spieler?
Welcher wäre das denn?
Dann nehmen wir einfach Ezika, God of the Tree. Das ist ein 3-Mana 1-4 Legendary Creature God. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass die Götter hier nicht unzerstörbar sind.
Ja.
Sie hat Wachsamkeit, sie kann sich tappen für Mana mit beliebiger Farbe. Und andere legendäre Kreaturen haben Wachsamkeit und können tappen für Mana mit beliebiger Farbe. Das ist aber der irrelevante Part von ihr.
Ach so, ja.
Der relevante Part ist, wenn man sie als Commander nimmt, kann man 5-Color spielen. Weil sie gilt als fünffarbig, auch wenn sie vorne drauf nur grün ist. Und sie hat halt auf der Rückseite eine legendäre Verzauberung für einmal das sogenannte Wooburg, also weiß, blau, schwarz, rot, grün.
Genau.
Und zu Beginn des Versorgungssegments zeigt mir die oberste Karte seines Decks vor. Und wenn es eine Kreatur oder Planeswalker ist, tut man die ins Spielfeld legen.
Genau, aber du
und ansonsten legt man sie drunter. Und das macht man einfach jedes eurer Upkeeps für umsonst.
Genau.
In der Command Zone.
Aber vor allen Dingen, du millst vor allen Dingen oder du revealst halt Karten, bis du eine Creature oder Planeswalker findest. Ja,
genau, bis man eine Kreatur oder Planeswalker revealed, genau, Entschuldigung.
Genau, genau und den Rest kommt unten drunter. Das ist schon ultra stark im fünffarbigen Deck.
Ja.
Also neues Staple eigentlich, oder? Also wenn man jetzt Golos spielt.
Ja, Staple in Anführungsstrichen, das ist halt als Commander ganz cool. Du darfst aber nicht vergessen, du darfst sie trotzdem nur in einem Five-Color-Deck spielen.
Ja.
Ja, natürlich. Auch wenn sie auf der Vorderseite nur grün ist.
Ja. Und das ist halt
das Interessante dabei ist aber, die Änderung mit dem, also es ist keine Änderung, wie man diese Karte castet, bedeutet nämlich, ich nehme die Kreatur aus meiner Command Zone und entscheide dann, welche Seite ich casten möchte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du da schon den großen Reveal gesehen hast von den Leuten, die jetzt aktuell im Modern und im Legacy davon reden, dass die beiden Formate gebrochen wurden von diesem Set.
Meinst du mit Cascade oder was?
Ja, genau.
Ja, das ist halt ein Punkt, den wollte ich halt mit einem anderen MDFC quasi ransprechen. Und zwar mit dem großen Hauptantagonisten dieses Sets, wie wir ja schon im Trailer gesehen haben. Tybalt oder wie er sich getarnt gezeigt hat, Valky, God of Lies. Die Kreaturenseite kostet 2 Mana, ein generisches, ein schwarzes, für eine Legendary Creature God mit 2/1. Und im Text, when this creature enters the battlefield, each opponent reveals their hand. For each opponent, exile a creature card they revealed this way until Valky leaves the battlefield. Und dann noch eine aktivierte Fähigkeit für X, also jede beliebige Anzahl an Mana. Choose a creature card exiled with Valky with converted mana cost X. Valky becomes copy of that card. Und auf der anderen Seite haben wir Tybalt, Cosmic Imposter, eine 7-Mana Planeswalker, also 5 generische, ein schwarzes, ein rotes, Legendary Planeswalker Tybalt mit 5 Loyalty. Und im Text, Tybalt enters the battlefield, you get an emblem with you may play cards exiled with Tybalt, and you may spend mana, though it were mana of any color when you cast those spells. Also kurz gesagt, alle Karten, die man mit Tybalt exiled, kann man casten und mit beliebigem Mana. Und dann die Fähigkeiten, plus 2 Loyalty, exile the top card of each player's library, minus 3 exile target, artifact or creature, und minus 8 exile all cards from all graveyards at 3 red mana. Und das ist eben der große Gag, den viele, ich glaube hauptsächlich auch Junt-Spieler in Modern freudig erregt gesagt haben, denn es ist tatsächlich bestätigt worden, dass wenn man zum Beispiel Bloodbraid Elf mit Cascade ins Spiel bringt, zählt Valky, wird aktiviert, man kann ihn dann gratis über Cascade spielen, aber bevor er auf dem Battlefield landet, kann man sich entscheiden, welche Hälfte gespielt werden wird. Also man kann.
Ja, genau, es wird einfach gecheckt, ob man die Karte casten kann.
Genau.
Ja, Valky kann man casten. Möchtest du Valky casten? Ja. Welche Seite von Valky möchtest du casten?
Genau.
Da interessiert sich dann schon das Cascade nicht mehr für. Im Legacy gibt es das Ganze dann für 3 Mana für einen 2/2 Cascader.
Ja, und das ist halt das Ding. Du kannst quasi dann mit 4 Mana oder mit 3 Mana Cascade einen 7-Mana Planeswalker aufs Feld bringen. Wir können gerne darüber reden, wie stark du Tybalt findest, aber allein der Fakt, dass das geht mit den MDFCs und ebenso halt mit Elsikar und der Command Zone, wie du meintest, man kann halt beide Seiten casten und hat auf beide Seiten Zugriff und eben, wenn es halt ein Free oder was den Spell Free macht, das gilt ja tatsächlich für beide Seiten. Und nur die Frontseite wird gecheckt bei Cascade. Ja, wie findest du diese Interaktion?
Sie ist für mich nichts Neues. Sie sollte eigentlich für keinen Magic-Spieler, der länger als Ixalan spielt, was Neues sein. Denn tatsächlich war bis Ixalan der Fakt, dass eine doppelte Karte, eine doppelseitige Karte, wie sie ja auch in Ravnica sehr oft vorgekommen sind, wenn die auf der einen Seite 2 Mana gekostet hat und instant war, konnte man sie in einen Isochron-Zepter einprägen und konnte trotzdem sich entscheiden, ob man links oder rechts spielt. Ja. Das wurde dort geändert. Es war zum Beispiel auch so, wenn man nach Mana-Kosten irgendwas aufgedeckt hat. Man deckt die oberste Karte seines Decks auf und checkt die Mana-Kosten. Und man hatte eine doppelseitige Karte, konnte man sich aussuchen, ob man jetzt 1 Mana oder 2 Mana da liegen hat. Mittlerweile hat man fest 3 Mana liegen. Da war eine Änderung drin. Ich bin jetzt noch nicht sicher, ob diese Karten, die auch erfahren werden, ich hoffe es irgendwo. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist eigentlich nichts Neues für ältere Hasen.
Eigentlich, aber halt diese MDFC-Geschichten, die ja auch nicht flippen, wie wenn wir es bei Innistrad hatten, wo die dann über eine gewisse Condition halt flippen und du hast beide Seiten im optimalen Fall in einer gewissen Reihenfolge drin, hat man ja hier wirklich quasi wie 2 Karten auf einer Karte gedruckt. So ist es ja auch eigentlich.
Ja, es sind praktisch 2 Karten auf einer Karte, aber auf verschiedenen Seiten.
Ja,
wie gesagt, ich habe es ja nicht mit den Ixalan verglichen, sondern ja genau mit denen aus Ravnica, wo links und rechts ja auch praktisch 2 Karten auf einer Karte sind.
Ja, und das finde ich auf jeden Fall interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da zu Ende gedacht haben, ob das so eine gute Idee ist, das zu machen. Denn gerade Tibalt ist halt schon echt nicht so schlecht, sag ich jetzt mal. Also allein, dass man quasi eine relevante Kreatur oder ein relevantes Artefakt dann mit ihm sofort, wenn er ins Spielfeld kommt, quasi exilen kann und dann halt eben auch spielen kann in der nächsten Runde, ist halt einfach Card Advantage in einer ganz anderen Art und Weise. Aber ja, wie findest du denn Tibalt im Allgemeinen, der Planeswalker jetzt erstmal?
Overhyped.
Overhyped, findest du nicht krass?
Ein Wort zu sagen.
Aber findest du ihn nicht beeindruckend eigentlich für was du cascaden kannst?
Was du cascaden kannst, bedeutet aber auch, dass du dein Deck darauf umbauen musst.
Ja.
Jetzt, vielleicht ein Jund nicht. Ein Jund hat genug andere Hits, die es auch treffen kann. Aber den willst du ja nicht ziehen. Ich meine, die Vorderseite ist ganz nett. 2-Mana-2-1, exalt eine Karte, seine wird removed. Und wenn du eine Kreatur removest, kannst du ihn als so eine Kopie werden lassen. Das ist ganz nett. Aber die Vorderseite ist nicht stark. Da will ich lieber einen Bob haben oder ähnliches. Also ein Dark Confident für die Leute, die den Begriff nicht kennen.
Ja.
Sowas will ich dann eher haben. Und wenn ich dann mein Deck darauf aufbaue, diesen Tibalt zu treffen, wie es ja in manch anderen Decks ist, gibt ja auch das Living End Deck, was ja darauf aus ist, Living End zu hitten. Ja. Wenn ich jetzt das mit diesem Deck hier mache, dann wird das Deck unendlich schlecht.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja,
also sowas zu random zu hitten ist bestimmt stark und kann bestimmt auch mal richtig flashy aussehen. Aber die Konstanz dahinter sehe ich nicht. Deswegen finde ich Tibalt als Karte sehr overhyped. Es kann natürlich sein, dass ich mich da mega vertue und dass das super broken ist und alles funktioniert. Aber aktueller Stand meiner Meinung nach ist, der ist super overhyped, weil das wird einfach entweder nicht konstant funktionieren, oder das ganze Deck wird einfach nicht mehr konstant sein.
Ja, ja, das stimmt schon. Ich muss auch sagen, wie du eben schon meintest mit Valky, God of Lies, für mich ist es halt auch wirklich die Seite, die Karte balanced irgendwo. Denn es ist normalerweise stark, eine 2-Mana-Kreatur zu haben. Oder es ist, sag ich mal, spielbar, eine 2-Mana-Kreatur zu haben, die dem Gegner eine Karte klaut. Aber das Gute an Kyle'sail, Freebooter und zum Beispiel Brain Maggot oder so, sind ja eben der Effekt, dass sie dir eben Instants und Sorceries trifft. Und in der Regel willst du nicht wirklich Kreaturendecks discarden. Also es kann auch hilfreich sein, gerade wenn es irgendwie eine Creature-Combo-Deck oder sowas ist, dass du da halt einen Teil wegnimmst. Auf der anderen Seite ist es halt auch selbst eine Kreatur, also Valky jetzt, und halt eben eine 1 hinten stirbt's halt von Shock zu diesem Spike, diesem aus Zendikar Rising, diesen 1 Mana machen Schaden an der Kreatur, dazu stirbst. Wir haben im Standard haben wir Stomp von Bonecrusher Giant, der stirbt zu leicht. Und ebenso würde ich halt sagen, diese Kopierfähigkeit, die kann ganz nett sein, aber die sehe ich halt jetzt im Moment noch nicht so, dass man sagt, okay, dafür lohnt es sich, diese Kreatur zu spielen. Weil die Disruption, die Kreatur bringt, ist meiner Meinung nach halt nicht gut genug und halt auch nicht ziel genug sicher, um da halt zu sagen, okay, dafür lohnt es sich, das irgendwie gegen Control zu sideboarden oder halt gegen irgendein Deck zu sideboarden. Und halt die in der Regel, wenn man Removal in irgendeiner Art und Weise spielt, kriegt man den halt auch sehr leicht vom Feld wieder. Und dann hat man im Endeffekt auch nichts dazu bekommen.
Es wäre halt interessanter, wenn man die Karte dann im Exile lassen würde, nachdem er sich in diese Karte verwandelt hätte oder ähnliches. Aber selbst wenn man diese Karte da rein verwandelt in die Karte, die man genommen hat, kriegt der Gegner trotzdem seine Karte wieder, wenn hier die Karte das Spiel verlässt.
Eben.
Und das ist also gerade wenn man sich dann die anderen anschaut, wenn man das mit Halvar zum Beispiel vergleicht, der ja auf der Frontseite auch relativ gut ist, oder selbst mit Ezika, den wir ja gerade eben besprochen haben, die vorne drauf immer noch ein Mana-Dog ist, das ist halt echt eine ganz andere Hausnummer, ist im Vergleich auch zu den anderen Göttern, zu denen wir ja gleich noch kommen, sehr, sehr schwach.
Ja, genau. Also ist halt so ein Mixed Bag, würde ich mal sagen. Also wenn man es irgendwie reinschieten kann durch halt Valkis CMC, dann ist es großartig, würde ich sagen. Also je nachdem, wie viel man halt natürlich vorher an Aufwand betrieben hat im Deckbau, beziehungsweise im hauptsächlich im Deckbau eigentlich, ist es halt ganz gut. Ich weiß auf jeden Fall auch zu schätzen, dass sie einen 7-Mana Planeswalker auf eine 2-Mana-Kreatur auch gedruckt haben. Weil das halt meistens das Problem mit 7-Mana oder 6-Mana Planeswalker aushebelt, dass man sehr, sehr lange braucht, bis man sie halt spielen kann. Und hier hat man immerhin zumindest noch eine 2-Mana 2-1, was nicht gut ist, aber es ist auch nicht komplett fürchterlich. Also
man kann sie im Notfall in Early Game reinschmeißen, damit blocken und damit vielleicht nicht sterben.
Oder halt in Control früh ein bisschen Druck aufbauen. Das ging potenziell auch. Also es ist auf jeden Fall noch eine spielbare Karte auf jeden Fall, aber dieser Kaskade-Hype oder diese Kaskade-Regelung ist tatsächlich schon das Spannendste, wie ich finde, an diesem Deck. Eben noch die anderen Mechaniken durch. Wir gehen jetzt nicht noch auf die restlichen ein, weil der Rest ist halt jetzt wirklich quasi alle alter Hut. Changeling sind wir schon drauf eingegangen, ist quasi, wir haben neue Kreaturen, die den Creature-Type haben, Changeling und Shapeshifter, die quasi jeden Kreaturentypen ausfüllen können. Interessant für die Party-Mechaniken, wenn ihr da noch ein Party-Deck bauen wollt. Dann haben wir Sagen, die wiederkommen, wo wir vielleicht gleich auch ein, zwei eingehen werden. Vehikel, die wir aus Kaladesh kennen, sind auch wiedergekommen. Jetzt natürlich eher Wikinger-Vehikel, also irgendwelche
Schiffe. Da muss ich kurz einhaken, wie gut wir predicted haben. Wie gut wir predicted haben. Wir haben vor einem Monat haben wir schon gesagt, da kommen bestimmt Boote.
Ja, das stimmt.
Es kommen Boote.
Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir das tatsächlich predicted haben. Und ja, sonst haben wir noch so ein Tribal-Sub-Theme. Und das wirkt halt schon echt sehr viel vollgepackt mit den verschiedenen Sachen, weil da kommen wir vielleicht am Ende noch mal im Fazit drüber, aber es ist schon sehr viel, was in diesem Setup geht.
Ja, es ist sehr viel, aber es sind auch sehr viele coole Karten drin tatsächlich. Also da kann man halt echt nicht drüber meckern.
Ja, was für eine Karte würdest du denn gerne mal besprechen? Was hast du denn da auf dem Schirm?
Ich würde jetzt erstmal die anderen Götter durchgehen, weil ich finde, die Götter machen einen Großteil der Mythics aus und vielleicht sollte man da halt auch drauf eingehen.
Klar, können wir gerne machen.
Wir können zum Beispiel über den wir auch schon gespoilert bekommen haben, danke Whiskis, über Alrond reden.
Ja, genau, dann
machen wir das. Weil Alrond war uns ja schon bekannt,
dass ein Alrond
ein Gott kommt. Als Alrond kommt.
Ja.
Und es ist halt Odin.
Schon, ja.
Ganz frei aus der Leber rausgesprochen, es ist halt Odin mit seinen Raben.
Ja.
Die Karte, aber ist cool.
Auf jeden Fall. Also die Karte ist auch wieder eine MDFC, das heißt, wir haben wieder zwei Seiten. Die Frontseite ist Alrond, God of the Cosmos, ein 5-Mana 1-1 Legendary Creature God in Mythic. Und dem Text Alrond gets +1/+1 for each card in your hand and each foretold card on your in exile. Und dann noch den Text: At the beginning of your end step, choose a card type, then reveal the top two cards of your library, put all cards of the chosen type in your hand and the rest of the bottom of your library in any order. Die andere Seite ist eine auch legendary creature, und zwar Haka Whispering Raven, 2-Mana Legendary Creature Bird mit 2-3, also 2-Mana 2-3 ist schon mal nicht schlecht, und Flying, und whenever Haka Whispering Raven deals combat damage to a player, return it to its owner's hand and scry 2. Also auf der einen Seite haben wir eine 2-Mana 2-3 fliegend, die quasi scryt, wenn sie hittet, aber dann auch auf die Hand wieder zurückgenommen werden muss. Auf der anderen Seite haben wir quasi ein Foretold Finisher, der größer wird mit jeder Foretold-Karte und jeder Karte in der Hand und der Karten zieht ohne Ende. Wie ist dein Eindruck von Irkut?
Großartig. Ich liebe ja diese ganze Geschichte um die Edda eh rum. Mhm. Und es ist halt einfach der Vogel, der halt einmal ausfliegt, um zu spähen, mhm, und praktisch dann in sein eigenes Deck späht. Dann bekommt man den auf die Hand zurückgebounced. Dann spielt man den die 5-Mana-Kreatur und man weiß ja, was oben drauf liegt. Also man, mhm, kann den mit Scryen entweder drauf oder drunter legen. Und wenn man Glück hat, kann man einfach 2 Karten oben drauf legen, kann dann 2 Karten ziehen und gibt ihn in seinem eigenen Endstep noch +2/+2.
Ja.
Uff.
Ja, das ist auf jeden Fall schon krass. Also wie Halvar hauptsächlich, funktionieren beide Hälften ganz gut zusammen. Also man kann ja auch tatsächlich Aalrund auf der einen Seite spielen und HK auf der anderen Seite spielen, also dass man 2 Kreaturen hat. Das geht.
Oh ja, stimmt, man kann ja, stimmt.
Die Legend rulen sich ja nicht gegenseitig. Ja. Und dementsprechend sind dann so Interaktionen, wie du sie sagst, auf jeden Fall möglich. Ich finde es tatsächlich nicht so uninteressant für potenzielle Control-Decks, denn die Stats von HK, also 2-Mana-2-3, sind schon ganz okay gegen Agro, würde ich sagen. Also es ist, glaube ich, eine Main-Deck-Möglichkeit. Das ist generell
sehr stabil, ja.
Ja, da so einfach einen Blocker drin zu haben. Ich glaube, tatsächlich 2-Mana-2-3 hatten wir bisher nur mit hier Tomek, der Distinguished Advocate, oder wie der heißt, aus
Ja, es gibt noch ein paar mehr, aber die hatten dann immer irgendwelche Negativeffekte. Es gibt zum, okay, Beispiel einen 2-Mana-2-3er, wo du eine Kreatur von dir selber bouncen musst, wenn du den, okay, spielst, den weiß. Ja. Und es gibt da schon ein paar Kreaturen, aber die haben meistens irgendwelche negativen Aspekte. Tomek hat nur positive Aspekte.
Ja, das ist auch eine sehr gute Karte, finde ich.
Ja, und der Bird ist halt meiner Meinung nach echt der Wahnsinn. Vor, ja, allem, weil der auch alleine funktioniert. Du kannst halt alleine mit ihm interagieren und ja, dann zahlst du halt jede Runde 2 Mana, um den wieder zu spielen. Hm. Aber dann hat er auch sowas Ähnliches wie eine Wachsamkeit.
Ja, irgendwo schon, ne?
Also es ist man greift ja damit an, man, ja, bounced den und man spielt den wieder als Bird für 2 Mana.
Das stimmt, also, das kann man auch machen, ja.
Dann ist der wieder Enter. Also ich finde das echt, der ist super, super, super stark, finde ich.
Also, aber würdest du das denn auch als Teil eines Control-Decks sehen oder wäre es dann in eine etwas andere Richtung, wo du dein blaues Deck mitlenken würdest?
Ich will es vor allem als Teil meines Commander-Decks sehen. Ja, aber okay. Ja, auch von einem Kontrollsicht muss ich halt sagen, ist das ein sehr guter Finisher, ja, und es ist trotzdem eine sehr gute Midrange-Karte. Hm. Und das beides in einer Karte, was will man als Kontrollspieler eigentlich mehr, außer dass da vielleicht noch irgendwo ein Counterspell mit reingehängt wird?
Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Kartendesign. Ich bin mal gespannt, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Standard nach Kaldheim aussehen wird.
Oh ja.
Denn gefühlt kann da tatsächlich sehr viel Spielzeug für gerade Control-Spieler oder langsameres Gameplay drin sein. Wobei wir auch noch auf 1-2 Karten kommen, die Aggro-Decks auf jeden Fall behilflich sein konnten. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu Thoralf. God, ja, of Fury. Eine 4-Mana, 2 generische, 2 rote Legendary Creature God mit 5/4 Trample und dem Text: Whenever a creature or planeswalker an opponent control is dealt excess non-combat damage, Thoralf deals damage equal to the excess to any target other than that permanent. Das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es wie Halvar ein Artifact Equipment, und zwar Thoralfs Hammer. 2-Mana Legendary Artifact Equipment mit dem Text: Equipped Creature has ein generisches, also 2 Mana, ein generisches und ein rotes, aktivierte Fähigkeit. Tappen, unattached Thoralfs Hammer. It deals 3 damage to any target. Return Thoralfs Hammer to its owner's hand. Und Equipped Creature gets +3/+1 as long as it's legendary. Und Equip Kosten 2. Ich merke, je mehr ich von den MDFCs vorlese, desto mehr geht mir die Puste aus. Dementsprechend.
Kann ich verstehen. Soll ich das kurz übernehmen?
Nee, alles gut. Aber was? Wie findest du denn die Karte?
Ich finde die Karte Hammer. Erstens ist es einfach Tor. Da sind wir uns alle einig.
Ja, er wirft den
Hammer. Klar. Es ist Tor.
Der kommt sogar zurück.
Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, meine Judge-Rolle zu erfüllen, wenn so Karten rumfliegen, weil jede zweite Frage wird wahrscheinlich sein: Judge, was ist Excess Damage? Weil die Leute wissen das einfach nicht, weil es gab es halt noch nicht so viel.
Ja, erklär's mal gerade, was Excess Damage
ist. Es ist halt einfach Damage, wenn ihr eine 2-Mana 2-2 Kreatur habt und ihr schießt 3 Schaden darauf, geht die Kreatur hinten drauf ja praktisch auf eine -1. Und diese -1 ist Excess Damage.
Ja.
Also der restliche Damage. Ja. In der Trampelerklärung wird, glaube ich, auch erklärt, dass Access Damage auf die nächste Kreatur übergeht oder halt auf den Spieler.
Ja, so kann man es quasi sich überlegen, quasi für Burn Spells quasi ein Trampel.
Ja, genau, sowas in der Art, weil sie halt. Ja, wobei, es ist nicht richtig Trampel, es fügt ja nur einem Spielerschaden zu, oder?
Nee,
irgendeinem Target.
Any ja, okay, Target other than that ja. Permanent. Also, wenn ihr jetzt quasi ein Einmana oder wenn ihr jetzt ein 1-1 habt und ihr macht einen Lightning Bolt drauf, das macht 3 Schaden, könntet ihr theoretisch damit noch 2 weitere 1-1er mit einem Lightning Bolt quasi umhauen.
Ja, stimmt.
Und das ist schon eine starke Fähigkeit. Weil das
auch nochmal Access Damage macht. Oh ja.
Genau.
Oh, ja.
Und auch hier natürlich haben wir so ein bisschen die Interaktion wieder, wenn man beide Hälften auf dem Feld hat, mit Thoralfs Hammer, den man dann unattachen kann von einer Kreatur, die es schon equipped hatte, um 3 Schaden eben zu machen. Da muss ich sagen, da finde ich es ein bisschen zu clunky, wie Thoralfs Hammer, also die Equip-Seite, funktioniert. Denn es ist schon, es ist dieses typische Equipment-Problem, was wir lange Zeit hatten und jetzt leider wieder haben. Und zwar, du spielst das Equipment für 2 Mana, dann im nächsten Zug kannst du es equippen. Dann hast du aber im Turn 3 immer noch nicht genug Mana, um es dann auch im selben Zug anzuattachen, um diese 3 Schaden zu machen. Und dann ist es wiederum wieder auf deiner Hand. Du musst es wieder für 2 Mana spielen, du musst es wieder für 2 Mana equippen und für 2 Mana aktivieren. Und das ist einfach so ein Punkt, der stört mich bei dem Design dieser Karte. Ich finde es super cool, was sie mit Access Damage gemacht haben. Ich finde es super cool, wie sie das umgesetzt haben mit dem Thoralfs Hammer. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Thoralfs Hammer noch den Text hätte: When this equipment enters the battlefield, attach it to a creature. Weil ich finde, das ist so ein bisschen der Punkt, der ganzen Karten noch fehlt. Man könnte so darüber argumentieren, ob diese Equipped Creature gets +3/+0, as long as it's legendary, ob das so notwendig ist oder ob es nicht einfach auch +3/+0 ohne eine Restriction getan hätte. Aber natürlich will man so ein bisschen dieses Tor must be worthy Thema quasi drin haben, deswegen muss es legendary sein. Aber,
ja, ich denke auch, dass das ganz wichtig dabei ist, dass sie halt versuchen, diese Interaktion zu machen. Sie haben es ja auch schon bei Halvar so ein bisschen gemacht gehabt.
Ja.
Und ich denke, das ist da halt ganz wichtig, dass sie diese Interaktion mit den Legendaries ganz groß halten, weil, die Götter sind ja auf ihrem eigenen Realm und da sind ja eh alle Legendary, also warum nicht?
Eben, und oder wenn man irgendwie einen Text hätte, when this equipment enters the battlefield, attach it to legendary creature oder so. Das wäre ja zumindest.
Aber dann wäre es schon wieder sehr, sehr mächtig. Auf der anderen Seite ist es halt eine Mythic Rare.
Ja. Also,
ja, ich bin mir nicht sicher.
Anders gesagt, ich finde es so, glaube ich es nicht, dass es im Standard Play sieht. Also wenn, dann baut man extrem drum rum. Und wahrscheinlich auch hauptsächlich um diese Thoralf-Hälfte von wegen, dass man halt eben diesen Access Damage irgendwie kreatiert, wahrscheinlich irgendwie Gruul mit, Crash Through oder sowas, oder Fighting Spells, wobei, nee, das ist Combat Damage, ne? Zählt das als Combat Damage?
Was?
Wenn man mit einer Kreatur fightet?
Nein, das ist ja der Schaden, der zwar von der Kreatur zugefügt wird, aber über einen Spell, der wird nicht im Combat zugefügt.
Okay, dann damit wird's ja quasi funktionieren. Also vielleicht irgendeine Gruul-Fighting-Deck könnte ich mir damit vorstellen. Das könnte ganz gut funktionieren. Weil auch da gerade große Kreaturen natürlich sehr relevant sind. Ich glaube, Primal Might ist da so ein Kandidat. Ich glaube, die mit der Karte kann schon sehr krass sein. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir sind nämlich schon ein bisschen spät im Podcast und ich glaube, wir schaffen nur noch so ein, zwei Karten. Dann würde ich sagen.
Und das, obwohl wir immer noch 2 Götter übrig haben.
Echt? Ich dachte, wir hätten schon. Also ja gut, wir haben noch die Rare-Götter quasi.
Ja, genau, die Rare-Götter gibt es ja auch noch. Also es ist halt echt, es ist halt so viel, was wir eigentlich noch im Podcast alles besprechen müssten könnten.
Ich würde sagen, vielleicht schaffen wir sogar noch 3 Sachen zu besprechen. Und da würde ich über 3 Brecher sprechen wollen. Und zwar fangen wir mal an mit den Phyrexian in diesem Set. Und zwar Warren Klex. Phyrexians sind wieder zurück. Hätte ich echt nicht gedacht. Das war der Punkt, den ich im letzten Podcast meinte, was so fraglich ist im Sinne von, machen sie das wirklich? Wollen sie wirklich wieder Phyrexians wiederbringen oder wollen sie nicht lieber neue Sachen mit reinbringen? Aber nein, Phyrexians sind wieder da. Und da mit Warren Klex. Und zwar ist Warren Klex eine 6 Mana, 4 generische, 2 grüne Mana, Legendary Creature, Phyrexian, Praetor mit Trample, Haste und 6/6. mit dem Text if you would put one or more counters on a permanent or player, put twice that many of each of those kinds of counters on that permanent or player instead. Und if an opponent would put one or more counters on a permanent or player, they put half that many of each of those kinds of counters on the permanent or player instead, rounded down. Also quasi Doubling Season auf einer Kreatur, oder?
Ja, es ist praktisch Doubling Season und da muss ich direkt einmal, weil ich das gefragt wurde, direkt auch mal hier ansprechen. Nein, Planeswalker kommen nicht mit der doppelten Marken in Zahl ins Spiel.
Tun sie nicht?
Ja, wenn ihr euren Effekt aktiviert, werden die Marken verdoppelt, beziehungsweise eben die vom Gegner halbiert, wenn er Plusmarken kriegt. Aber sie kommen nicht mit der Hälfte der Marken ins Spiel.
Also nicht mit der Hälfte, aber kommen sie mit der doppelten ins Spiel?
Nein, auch nicht. Aber sie kommen nicht mit der doppelten Anzahl ins Spiel, sie kommen und die gehen vom Gegner nicht mit der Hälfte. Aber wenn ihr eine Fähigkeit aktiviert, die eben Plusmarken gibt, bekommt eure dann doppelt so viele und die vom Gegner dann halb so viele.
Das ist kurios, weil ich habe tatsächlich sehr häufig gelesen, dass es regelmäßig eben doch so ist, dass man, wenn ein Planeswalker reinkommt, dass man quasi dann die doppelte Planeswalker-Punkte dann quasi auch drauflegt und dass es halt eben bei den Kosten eben nicht so ist, weil sie nicht draufgelegt werden, sondern als Kosten gelten. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Also ich weiß noch nicht, wie es ist, aber ich sag mal so, wenn es ist, dass man Planeswalker mit der doppelten Marken drauflegen kann, dann ist es halt super krass mit
Monogreen Planeswalker. Warte, jetzt wo du es sagst, Entschuldigung, ihr könnt aufhören in den Kommentaren zu tippen. Es ist andersrum, stimmt.
Ja.
Stimmt. Weil auch Doubling Season verdoppelt auch die Marken, die halt auf einem Planeswalker geplaced werden, wenn er ins Spiel kommt. Mhm. Und das andere sind Kosten, die man bezahlt. Und Kosten sind theoretisch dann auch, man nimmt zwei da drauf.
Ja, genau.
Und ja, stimmt. Ihr könnt aufhören zu tippen, danke.
Ja,
manchmal, also wir nehmen sehr spät auf, für mich jetzt schon.
ja, genau.
Da funktioniert mein Gehirn nicht mehr.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, und das sind ja auch Fähigkeiten, die zu Verwirrung stiften und ich sag mal, das in so einem Super Friends oder wie wir ein Pioneer haben, ein Mono-Green Planeswalker-Deck. Also Green hat man schon mal nicht Probleme, 6-Mana-Kreatur zu spielen. Das heißt, und dann auch eine 6-6 Trampel-Haze ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Und wenn man dann noch.
Da fehlen noch drei Keywords drauf, wenn ich die aktuellen grünen Kreaturen sehe.
Ja, und you gain 3 life every time this attacks sowas. Genau, eine Art Draw-Card. Und sowas, ja, das ist auf jeden Fall eine ultra starke Karte, wie ich finde. Und eben halt sehr interessant, halt wirklich mit, man könnte Nissa sofort danach spielen und die sofort alten. Man könnte Ugin, The Spirit Dragon spielen, sofort alten. Und man hat quasi noch mehr gewonnen, als wenn man nicht sowieso schon mit Ugin gewonnen hätte, wenn der auf das Spielfeld kommt. Also eine sehr krasse Karte, wo ich mal gespannt bin, wie sie, in welcher Form sie Play sehen wird, in Standard, in Historic. Vielleicht in Modern, aber ich denke mal auf jeden Fall in Commander.
Ja, im Commander auf jeden Fall. Ich denke, das wird sehr, sehr mächtig im Commander. Genau wie der alte Vorinclecks.
Ja.
Ich finde es cool, dass Vorinclecks da ist tatsächlich, weil ich immer noch der Meinung bin, wir haben die Phyrexianer noch nicht genug ausgeschlachtet. Wir haben Dinge wie Nicole Bolas zu viel ausgeschlachtet.
Ja.
Aber das ist meine Meinung. Und ja gut, wir beide haben uns da schon länger drüber unterhalten. Hm. Es gibt ja auch schon Karten, die zeigen, dass Vorinclecks nicht lange auf Kaltheim ist.
Ja.
Und dementsprechend denke ich nicht, dass wir da großartig wirklich mit Phyrexian arbeiten, sondern es ist wirklich dieses Tibalt spielt den Loki und macht ein bisschen Chaos, indem er einen Prätor auf den Planeten holt. Beziehungsweise, ich glaube, in der Lore ist es einfach so, dass Vorinclecks umhergewandert ist und random auf Kaltheim gelandet ist.
Ja.
Wenn ich es richtig gelesen habe.
Das kann gut sein. Die nächste Karte oder die vorletzte Karte, über die ich in diesem Podcast noch reden wollen würde, ist Tibalt's Trickery, eine 2-Mana-Instant mit dem Text Counter-Target-Spell. Jetzt erstmal kurz die Augenbrauen hochgezogen. Was? Mono, also ist es eine generische, eine rote, also zwei, also eine rote Karte, die sagt Counter-Target-Spell. Aber jetzt kommt's. Choose 1, 2 or 3 at random. Its controller mills that many cards, then exile cards from the top of their library until they exile a non-land card with a different name than that spell. They may cast that spell without paying its mana cost, then they put the exiled card on the bottom of the library in random order. Also Counter-Target Spell, dann sagt man 1, 2 oder 3, dann wird gemillt so viele Karten und sie wählen. Moment, bis sie dann eine Non-Land-Card finden mit einem anderen Namen als genau, der Spell, der gecountert Namen. Wird. Ja. Und den können sie dann umsonst casten. Also ein bisschen awkward, aber glaubst du, dass das jetzt auch ein sehr, 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 sehr großer Boost für Mono-Red-Decks sein wird, dass sie jetzt im Sideboard.
Nein, überhaupt nicht. Nee? Es ist ähnlich wie Chaos Warp, es ist ähnlich wie, ich glaube, in Blau heißt dies Polymerization oder so. Mhm. Polymorph, genau, wo du halt eine Kreatur opferst und auch dein Deck durchsuchst nach einer Kreatur. Hier ist es halt so, dass du halt einen anderen Spell spielst, so nach dem Motto, den möchte ich nicht, spiel mal einen anderen. Mit Chaos Warp ist es, das Permanente geht in dein Deck, du mischst dein Deck und die oberste Karte deines Decks darfst du casten. Also das ist in Rot schon sehr weit vertreten. Was ich damit sagen kann, ist, ich bin die ganze Zeit in einem Deck am Brewen. Ich möchte ganz gerne in der ersten Runde einen Ornithopter spielen, wenn ich einen Mountain schon gespielt habe. Hm. Und dann mit einem Zeerman Spirit Guide das Ding, meinen Ornithopter countern. Ja. Und dann einen Emrakul Aeons End zu casten, um einen extra Tonzug zu kriegen. Und den Gegner, bevor er überhaupt dran war, mit einem 15-15er zu hauen. Und den ich fest an Bord behalte, natürlich.
Aber funktioniert das denn überhaupt? Wäre das. Gibt es da nicht irgendwie eine Safety-Measure, dass das nicht geht? Aber nee, ist quasi It's-Controller von einem
Spell. Genau, du kannst den casten, es ist It's-Controller. Und du kannst den casten. Ich dachte am Anfang erst, dass es halt so wäre, dass man halt nur den Gegner-Spell countern kann. Das ist nicht der Fall. Man kann seinen eigenen countern. Dieses 1, 2 oder 3 macht halt Upsetten mit Karten wie Brainstorm oder ähnlichen Sachen einfach nicht gut, weil es etwas als vierte Karte auf sein Deck zu legen, ist schon sehr schwierig. Und dann geht es ja im Endeffekt nur noch darum, dass man eine Nicht-Land-Karte mit einem unterschiedlichen Namen findet. Die kann man dann casten, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen.
Ja.
Und danach wird alle Exalten-Karten und das Deck legt dann in Random Order. Was ja egal ist, weil dann hat man sein Emrakul an Bord.
Dann ist Emrakul draußen. Also,
ich glaube nicht, dass es funktioniert.
Natürlich
oder nicht. Oder oft. Aber das ist egal. Ja. Wenn es einmal funktioniert, bin ich glücklich.
Auf jeden Fall. Also ich bin mal wirklich gespannt, ob es nicht vielleicht. Also ich werde es auf jeden Fall vielleicht mal im Mono-Red ausprobieren im Standard, ob es nicht vielleicht doch eben für diesen, wenn es diesen einen kritischen Spell gibt, den man durchkriegen muss, ob nicht dann tatsächlich ein Counter auch mit dieser, sag ich mal, Downside, dass der Gegner dann random was anderes casten kann, nicht dann doch irgendwo funktionieren kann. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, wie Tibalt's Trickery funktionieren wird. Ich find's auf jeden Fall krass, neben, ich glaube, Pyro Blast ist und Red Elemental Blast sind so die einzigen, wo man dann sagt, Counter-Target Blue Spell.
Genau.
Finde ich auf jeden Fall eine interessante Karte und es war so ein What-the-fuck-Moment im Sinne von, was? Okay, einfach eine rote Karte sagt, Counter-Target Spell, wo sind wir denn hier? Und ja, aber ich würde sagen, jetzt kommen wir auch endlich mal zur letzten Karte. Und wie ich finde, die schon stärkste Karte im Set. Und zwar The World Tree. The World Tree ist ein Land. Ein nicht legendäres Land, dazu kommen wir später noch. The World Tree enters the battlefield tapped. Und sie tappt für ein grünes Mana. Und dann, as long as you control 6 or more lands, lands you control have tap. Add one mana of any color. Und dann kann man für 10 Mana jeweils 2 von jeder Farbe von Magic, also weiß, blau, schwarz, rot und grün, sie tappen und sacrificen und sich aus der Bibliothek jegliche Nummer von Gottkarten raussuchen, diese ins Spielfeld tun und dann die Bibliothek durchsuchen. Warum glaube ich, dass die Karte stark ist? Ich glaube, dass es jetzt 5 Mana Decks doch recht leicht macht zu spielen in dem Format, wo The World Tree verfügbar ist. Wir haben schon so ein bisschen, sag ich mal, 3-Mana-Decks schon auch gesehen, gerade so ein Historic und Pioneer mit halt vor allen Dingen halt Uro, als sie dann legal waren, beziehungsweise in Historic sind sie ja noch legal. Und halt auch eben Omnath in Modern ist es, glaube ich, auch ein nicht relevanter oder nicht ein zu verachtender Punkt, dass dort dieses Deck schon noch sehr weit oben in der Meta steht. Diese Karte passt da wie die Faust aufs Auge. Ja, es ist ein Tabland, aber Uro packt eben auch Länder quasi zusätzlich rein und da halt sowieso auch getappt. Und mit Uro und Growth Spiral und Co. kommt man auch recht schnell auf 6 oder mehr Länder. Und dann ist sowieso alles egal, weil dann haben wir quasi eine Chromantic Lantern, die alle Länder für alles tappen lässt. Und dann ist eigentlich nur eine Frage, wann hat man 10 Länder? Und wobei ich mir noch nicht mehr sicher bin, ob dieser Part so relevant ist. Für mich ist, glaube ich, hauptsächlich dieser Part relevant, dass man in der Mana-Base fünffarbige Deckstrategien mit hauptsächlich Grün irgendwo möglich macht. Bin ich da auf der falschen Fährte oder findest du die Karte auch sehr stark?
Ich finde die Karte sehr stark. Ich finde es sehr schade, dass sie nicht legendär ist. Ich denke tatsächlich, dass dieses jede Mana macht Mana beliebiger Farbe, dass das super relevant wird, wenn ich so Four-Color Omnath-Haufen sehe. Ich denke, das wird super relevant werden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, diese Karte in einem 5-Color-Götter-Commander-Deck, wo man dann auch ja die alten Götter, man kann ja jede Karte, man kann sogar das Schwein aus War of the Spark, weil es ein Gott ist, ein Schweinegott, kann man damit ins Spielfeld bringen.
Ja.
Man kann kompletten 15 Götter aus dem alten Theros plus, ich weiß gar nicht, wie viele Götter im neuen Theros waren, es waren auch gefühlt unendlich viele.
Ja, plus die aus Amonkhet, die alle Götter, Lotus-Gott.
Ja, stimmt,
und,
die Scarab-Gott und so weiter.
Und sowas.
Ich
und
dann weiß gar nicht, sind die Semigötter auch Götter?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Semigott ist nochmal oder Halbgott ist nochmal ein anderer Typ. Ich glaube, es zählt nicht als God-Card. Aber trotzdem, okay. Ich meine, man könnte zum Beispiel auch Ketra, die normale Version aus Amonkhet und halt die God-Eternal-Version raussuchen, weil sie beide als Götter sind.
Ja, stimmt, die sind als Demigod. Aber ja, genau. Und da muss ich halt sagen, dass das ist super gefährlich für so Five-Color-Götter-Decks.
Ja.
Und ich glaube, die werden damit einen richtigen Boost kriegen, werden damit richtig viel Spaß haben.
Ja.
Für alle anderen Decks, die irgendwie Uro, Omnath, sowas in dieser Richtung spielen, die werden ihn einfach mit reinnehmen.
Eben.
Und werden einfach früher oder später einfach Mana beliebiger Farbe damit machen können. Das ist super stark.
Eben. Und das halt eben, weil es halt so ein Free-Roll ist in Uro-Omnath-Decks, finde ich es, glaube ich, halt auch sehr, sehr, eine sehr, sehr starke Karte. Und ich weiß noch nicht mal, ob dieser Effekt, dass man Götter raussuchen kann, ist jetzt, glaube ich, in den Modern und Historic
alles, was nicht Commander ist, ist, glaube ich, irrelevant.
Genau, dann ist es halt eher irrelevant. Vielleicht packt man so 2-3 Götter in den Formaten, wo man sagt, okay, dieser Gott gewinnt mir auf jeden Fall das Spiel, weil er ist unzerstörbar und geht nicht weg. Vielleicht packt man so einen Safe rein, damit man ihn halt zur Not fetchen kann. Aber ich finde die Karte lächerlich stark. Und tatsächlich, ich habe ein bisschen recherchiert, beziehungsweise es gab auch ein Video, beziehungsweise auch Tweets und ich glaube auch einen Tumblr-Eintrag bei Maro auf dem Blog quasi zu diesem Thema, warum The World Tree denn jetzt nicht legendär ist. Und der Grund ist, ganz plump gesagt, dass legendäre Länder schwierig zu designen sind, beziehungsweise schwierig zu balancen sind. Denn das Problem ist, was man hat, wenn dieses Land legendär ist, jede zweite Version davon kann man halt einfach gar nicht mehr spielen. Und es ist halt anders wie bei oder bei zum Beispiel Nyxtos war es zum Beispiel nicht so schlimm, weil dann kann man es quasi immer noch spielen und man hat aber immer noch so ein Dark Ritual quasi draus, wo du immer noch das Mana quasi in zwischenspeichern kannst, dann spielst du den zweiten Nyxtos und hast dann doppeltes Mana sozusagen. Und das hat dann immer noch irgendeinen Effekt. Hier hat man wohl beim Design, bei der Designgeschichte gedacht, okay, das Ganze ist irgendwie schwierig umzusetzen, denn ist ein Tapland und wenn man dann zwei davon auf der Hand hat, dann ist es ein ganz schön krasses Feelbad, wenn man sich Legend rulen muss und dann Turn 2 immer noch nur ein Land drin hat. Von daher haben
sie
sich
halt
jetzt hier
den her opfert, tatsächlich. Das, ich weiß nicht.
Aber also recht
für mich
spät,
sieht das ganz hart nach einer legendären Karte aus, weil wenn ich den geopfert habe, kann ich den neuen spielen.
Eben.
Das ist vollkommen okay. Das sind Dinge wie Urborg auch und ähnliches. Ich weiß nicht, für mich sieht er aus wie eine legendäre Kreatur, legendäres Land.
Ja.
Und ich muss sagen, mir ist auch gerade eben, ich weiß nicht, ob man das in der Cam gesehen hat, so ein bisschen das John Shattered Glass Moment hatte ich gerade. Weil ist der Golos im Brawl gebannt?
Ja, der ist da, glaube ich,
gut
gebannt.
Schade.
Aber ja.
Sonst hätte ich ein Brawl-Deck gehabt, das ich unbedingt auf Magic Arena hätte spielen wollen, weil Golos sucht das Land, Land sucht die Götter. What the fuck?
Ja, das auf jeden Fall. Also Golos ist aber auch in Commander, glaube ich, ein sehr starker Verfechter für The World Tree. Aber ja, ich würde sagen, damit beenden wir unseren ersten Teil zu den großen Previews von Kaltheim. Wir haben noch wirklich, wirklich viele vor uns. Wir haben auch, glaube ich, noch eine Woche an Spoiler-Material quasi auch noch, was wir noch gar nicht wissen überhaupt. In dem Sinne, schaut auf jeden Fall nächste Woche wieder rein, wenn ihr dann mehr zu unserer Meinung von Kaltheim hören wollt. Die Ask Us Anything-Fragen, die verschieben wir jetzt einfach auf nächste Woche, weil wir schon sage und schreibe 20 Minuten drüber sind. Sorry dafür. Aber dementsprechend gibt's dann, wenn ihr auch noch Fragen habt, gerne ins Discord stellen, dann können wir uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen, um eure Fragen zu beantworten. Werden alle gleichzeitig beantwortet und dann in dem Sinne, ja. Vielen Dank, dass du dabei warst, Marc.
Immer wieder gerne.
Und dann vielen Dank für euch, an euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.